Der Massenwiderstand. Der schwarze Massenwiderstand richtet sich in erster Linie gegen die Lynchmorde durch Bullen, faschistische Organisationen oder weiße Männerbanden. Die Lynchmörder werden traditionellerweise freigesprochen, selbst wenn ihre Tat zweifelsfrei erwiesen ist. Vor einem Jahr geschah in New York das absolut Außergewöhnliche, dass zwei der Lynchmörder des schwarzen Jugendlichen Yusuf Hawkins zu längeren Knaststrafen verurteilt wurden. Der schwarze Protest auf der Straße habe ein Ausmaß erreicht,
dass die Stadt am Rande eines Nervenzusammenbruchs war,
schrieb die Zeitschrift New York. Der schwarze Massenwiderstand ist schon in früheren Fällen dazu übergegangen, aus den schwarzen Ghettos herauszugehen und die Häuser auch in den weißen Vierteln niederzubrennen, die Geschäfte auch dort zu plündern. Entscheidend ist aber, dass die Schwarzen ihre Objekte nach politischen Kriterien auswählen und bewusst und organisiert vorgehen. Besonders häufig werden Polizeikommissariate oder Justizgebäude angegriffen. Das bewusste und organisierte Handeln und nicht der Sachschaden im Einzelnen muss die herrschende Klasse und ihren Staat beunruhigen. Die NAPO schreibt dazu:
Trotz Drogen entwickelt sich ein Geist der Rebellion in der Jugend. Sie beginnt, die dekadenten, individualistischen Formen der Drogenkultur anzugreifen. Immer häufiger sind Anhänger oder Knöpfe mit Malcolm X zu sehen.
Der schwarze Massenwiderstand richtet sich auch gegen den erstarkenden und staatlich vorangetriebenen Faschismus. Hier ein Beispiel. Für den 21. Januar 1989, Gedenktag für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King, bewilligte die Polizei eine Demo von Ku Klux Klan und Nazi-Skinheads in Atlanta. Die Polizei bewilligte die Demo nicht nur, sie arbeitete einen hochsicheren Sicherheitsplan aus, kontrollierte alle Zugänge und Zufahrten zum Ort der Demo und schützte die schlussendlich 8 Demonstranten mit über 2000 Polizisten und National Guards. Die NAPO und andere organisierten die Gegendemo. Die mehreren tausend, weit überwiegend schwarzen GegendemonstrantInnen waren sehr kreativ im Ausfindigmachen von Lücken im hochsicheren Sicherheitsplan. Schlussendlich übersprangen Hunderte von schwarzen AntifaschistInnen die Absperrungen, schnitten den Faschisten den Weg ab und bewarfen sie mit Steinen und Flaschen. Die 8 Faschisten ergriffen die Flucht und ließen eine Straßenschlacht zwischen schwarzen AntifaschistInnen und Bullenapparat zurück, der nun seinen eigenen faschistischen Charakter entblößen musste. Der schwarze Widerstand gegen die rassistische Gewalt bringt seinen blinden Fleck gegen die schwarzen Frauen deutlich zum Ausdruck. In allen uns zugänglichen Quellen haben wir unzählige und vehemente Kämpfe gegen Morde an schwarzen Männern gefunden, aber keine Spur von Widerstand und kaum eine Erwähnung der Morde, Vergewaltigungen und anderen Foltern an schwarzen Frauen. Ein Beispiel: In Harlem wurde eine schwarze Frau durch weiße oder schwarze Männer vergewaltigt und anschließend vom Dach eines mehrgeschossigen Hauses geworfen. Es gab keinen Protest.
Die Sozialistische Republik Neuafrika. Die heute bestehenden revolutionären schwarzen Organisationen setzen als strategisches Kampfziel die Sozialistische Republik Neuafrika. Dieses Ziel hat eine lange Geschichte. Innerhalb der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei formulierte 1829 David Walker, ein losgekaufter oder geflüchteter Sklave, als erster einen schwarzen Nationalismus. Die Schwarzen sollten ihre Hoffnungen nicht nach Afrika richten, sondern in den USA selbst politische und ökonomische Rechte erkämpfen. Zu diesem Zweck müssten sie sich getrennt von den Weißen organisieren. Walker glaubte an
der
Walker glaubte anfänglich, das System der Sklaverei könne verfassungsmäßig beseitigt werden. Später kam er zum Schluss, dass dies nur mit Gewalt möglich sei. Die US-Macht basiere auf der Sklaverei und müsse deshalb vollständig zerschlagen werden. Ähnlich wie Walker argumentierte der losgekaufte oder geflüchtete Sklave Frederick Douglass. Mit der Aufforderung, in den USA Rechte zu erkämpfen, wandte sich David Walker gegen ein damals aktuelles Projekt, das die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei spaltete. Eine staatlich subventionierte weiß-bourgeoise American Colonization Society propagierte und förderte die sogenannte Repatriierung der Schwarzen nach dem heutigen Liberia in Westafrika. Innerhalb der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei vertrat der Harvard-Physiker Martin R. Delaney den sogenannten Emigrationismus, setzte aber ganz Afrika statt Liberia als Ziel. Eine der Great Powers, also die Kolonialmächte England oder Frankreich, müssten für die Unterstützung gewonnen werden. Eine andere Variante von schwarzer Nation propagierte eine nationale Bewegung für die Gründung eines 49. Staates. Die Schwarzen sollten sich in einem wenig besiedelten Gebiet der USA sammeln. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in den USA eine starke Bewegung von Streiks und größere Rebellionen von Schwarzen. Es war neu, dass diese massenhaft gegen die rassistischen Angriffe zurückschlugen. In dieser Situation konnte der aus Jamaika eingewanderte Schwarze Marcus Garvey die während dem Krieg gegründete Organisation zur Verbesserung der Lage der Schwarzen zu einer Massenorganisation aufbauen. Das politische Programm dieser Organisation war ein schwarzer Nationalismus. Garvey griff Schwarze an, die glaubten, schwarze Gleichberechtigung könne in den USA erreicht werden. Stattdessen sollten alle Schwarzen auf der Welt in einem Land unter einer Regierung in einer Nation vereint werden. Und dann kommt der politische Absturz. Diese Nation sollte ähnlich aussehen wie Frankreich oder England. Garvey endete in den 20er Jahren damit, Ku Klux Klan-Führern für ihre rassistischen Morde zu danken. Eine Gegenposition zu Garvey und auch Delaney nahm der schwarze Jamaikaner C.L.R. James ein. Er gilt einigen als Begründer des Panafrikanismus, der von diesen als Synthese von Marxismus und schwarzem Nationalismus definiert wird. James selbst bezeichnete sich als anti-stalinistischer Marxist. James war gegen die Forderung nach Selbstbestimmung der Schwarzen in einer eigenen Nation. Die Schwarzen in den USA hätten keine gemeinsame sprachliche, literarische und historische Tradition, erklärte er für die damalige Zeit. James insistierte aber auf der Notwendigkeit eines unabhängigen schwarzen Kampfes. Er betonte die spontane Eigenaktivität der Massen als zentrale Dynamik des revolutionären Prozesses. Eine revolutionäre Partei und Führung sei zu Lenins Zeiten notwendig gewesen, heute nicht mehr. Heute gelte es, die freie und kreative Aktion des Proletariats zu entwickeln. In den 60er Jahren wurde James zum Anhänger von Black Power. Wir werden darauf zurückkommen. Von den 20er bis zu den 60er Jahren sah es tatsächlich so aus, als hätte sich das Ziel der Selbstbestimmung in einer schwarzen Nation überlebt. Die mehrheitlich weiße stalinistische KP war weiterum die einzige, die ab 1928 dieses Ziel programmatisch hochhielt. Sie beharrte wie immer darauf, dass der schwarze Staat in der ersten Etappe bürgerlich sein müsse. In der Bürgerinnenrechtsbewegung der 60er Jahre lancierten Stokely Carmichael und andere Schwarze den Slogan Black Power. Er wurde von den Schwarzen sofort aufgenommen und drückte zunächst eine Radikalisierung aus. Weil der Slogan nie inhaltlich gefüllt wurde, nahm er 4 verschiedene Bedeutungen an. Erstens Kapital für Schwarze, zweitens Schwarze in die Parlamente, Regierungs- und anderen Ämter, drittens kultureller Nationalismus oder zurück zur schwarzen Tradition und erst an 4. Stelle radikaler schwarzer Nationalismus. Es waren vor allem die Feinde der Schwarzen, die sich des inhaltlich nicht gefüllten Slogans bemächtigten. Insbesondere US-Präsident Richard Nixon 1968.
Was die meisten Militanten wollen, ist nicht Separation, sondern teilzuhaben als Eigentümer, als Unternehmer. Genau darauf sollte sich die Bundesregierung orientieren.
Sie tat es. Gleichzeitig mit der Zerschlagung der Black Panthers begann der US-Staat, Millionen in schwarze, systemkonforme Wirtschaftsstrukturen zu pumpen. Es bildeten sich eine dünne schwarze Mittelschicht und eine winzige schwarze Bourgeoisie. Auch schwarze PolitikerInnen, Sport- und Showstars begannen wichtige Alibi-Funktionen zu erfüllen. Am 31. März 1968 versammelten sich etwa 500 Militante der radikalen Strömung innerhalb der schwarzen Befreiungsbewegung. Sie setzten dem unbestimmten und so leicht integrierbaren Black Power eine klare Alternative entgegen, aber auch den früheren Utopien von einer schwarzen imperialistischen Nation ähnlich Frankreich oder England.
Alle Schwarzen, die in Nordamerika geboren sind, sind BürgerInnen der neuafrikanischen Nation, solange sie sich nicht anders entschieden haben. Das Land dieser Nation ist der südöstliche schwarze Gürtel, also die heutigen Staaten Alabama, Louisiana, Georgia, South Carolina und Mississippi. Wirtschaftlicher und physischer Terror durch weiße Terrororganisationen wie der Ku Klux Klan und durch die Staaten im Südosten veranlassten die BürgerInnen der Nation, sich über den ganzen nordamerikanischen Kontinent zu verteilen. Die Bevölkerung Neuafrikas ist deshalb eine verstreute Nation wie die palästinensische Bevölkerung im Mittleren Osten. Der bewaffnete Kampf ist die Form, mit der sich AfrikanerInnen von rassistischen Kolonialherren und weißen Siedlern befreien.
1968 wurde auch eine provisorische Regierung der Sozialistischen Republik Neuafrika geschaffen. Ihre Aufgabe ist es, politische Unterstützung für eine Volksabstimmungskampagne für die Unabhängigkeit der Schwarzen zu organisieren. Sie errichtet Schulen, fördert Essensprogramme, unterstützt erzieherische und kulturelle Programme, verteidigt politische Gefangene, organisiert gegen rassistische Politik und Praktiken. Spätestens aus einem Aufruf von Asata Shakur an meine Schwestern wird klar, dass die Sozialistische Republik Neuafrika ein patriarchaler Staat sein wird. Die ganze Riesenarbeit, wie Asata zugibt, der Organisierung des Überlebens und der Illegalität sowie des Aufbaus der Nation wird den schwarzen Frauen zugewiesen. Die schwarzen Männer können so die politische Kontrolle über die Waffen behalten, selbst wenn schwarze Frauen als Minderheit ohne eigenes Programm mitkämpfen.
Befreiungskampf nach den Black Panthers und kommen zur Black Liberation Army. Während und nachdem die Bullen die Black Panther Partei zerschlugen, organisierte sich im Untergrund die Black Liberation Army, Schwarze Befreiungsarmee. Die Black Liberation Army versteht sich als politische und militärische Front, militärisch im Sinn der bewaffneten Selbstverteidigung und im Sinn des unerlässlichen Instruments, um die Befreiung vom US-Imperialismus zu erreichen. In den uns zugänglichen Quellen haben wir nur zwei Aktionen der Black Liberation Army gefunden. Als erste die einleitend genannte Befreiung von Assata Shakur. Die zweite dokumentierte Aktion richtete sich gegen die Büros der Eastern Rugby Union und war ein Protest gegen die rassistische Propagandatour des südafrikanischen Rugby-Teams in den USA. Die Black Liberation Army konnte 1981 feststellen, dass ihr die clandestine Verflechtung mit der schwarzen Gemeinschaft gelungen sei. Das kann nur einer Guerilla gelingen, die kontinuierlich und konsequent die rassistischen Aggressoren angreift. Dass hier so wenige Aktionen bekannt sind, ist also dem Umstand zuzuschreiben, dass der radikale Widerstand die Informationssperre zwischen USA und Europa erst allmählich zu durchbrechen beginnt. 1981 ging die Black Liberation Army ein strategisches Bündnis mit dem weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstand ein. Dieses Bündnis nennt sich Revolutionary Armed Task Force, revolutionär bewaffnete Kampfgruppe. Unter Führung der Black Liberation Army versuchte dieses Bündnis 1981, 1,6 Millionen US-Dollar aus einem gepanzerten Brinks-Geldtransporter zu enteignen. Den Bullen gelang es leider, die drei Kämpferinnen mit dem Geld auf der Flucht zu verhaften. Weitere Enteignungsaktionen des Bündnisses wurden aber zum vollen Erfolg, so zum Beispiel die Weihnachtsmänneraktion. Dabei wurde ein Teil des enteigneten Geldes durch Weihnachtsmänner dem schwarzen Volk zugeleitet, der andere Teil für die Weiterführung des bewaffneten Kampfes eingesetzt. In der Erklärung zur Brinks-Aktion schreibt das Bündnis von Black Liberation Army und revolutionär antiimperialistischem Widerstand:
Trotz historischer Differenzen zwischen schwarzen revolutionären FreiheitskämpferInnen und nordamerikanischen AntiimperialistInnen gab es Ereignisse, die dieses bedeutende Bündnis notwendig machten.
Die anschließend aufgezählten gewalttätigen Ereignisse haben als gemeinsamen Hintergrund das Erstarken des Faschismus in den USA. Das Bündnis, heißt es in der Erklärung weiter, habe wegen dieser Verschärfung eine zweijährige Untersuchung in Gang gesetzt. Sie habe im Untergrund lebende Personen beauftragt, die wichtigsten faschistischen Organisationen zu infiltrieren und einzuschätzen. Den Ku Klux Klan, eine sogenannte Christian Community und
das internationale faschistische Netz und seine Polypenarmee in der Karibik.
Das Bündnis schätzte die Resultate der Untersuchung so ein, dass jetzt die Zeit für eine Antwort gekommen sei. Der normale Entwicklungsprozess des Beobachtens und Anprangerns faschistischer Aktivität und ihrer Verflechtung mit dem US-Staat sei unwirksam geworden. Das Bündnis habe deshalb vier Beschlüsse gefasst, heißt es abschließend in der Erklärung. Erstens, die Massen in den Communities müssen Selbstverteidigungseinheiten des Volkes aufbauen. Zweitens, für verschiedene Programme in der Community wie Kinderfürsorge, Gesundheit, Kultur müssen unter der politischen Kontrolle der revolutionären Kräfte die notwendigen Geldmittel enteignet werden. Drittens, es müssen Programme entwickelt werden, die für die schwarzen Jugendlichen positive revolutionäre Beispiele setzen.
Wir fordern die Black Community auf, ihre Angst vor dem Feind abzulegen und aufzuhören, sich gegenseitig zu berauben und stattdessen zu den Multis zu gehen. Dort ist das Risiko dasselbe, die Tat aber politisch. Es wird keinen Völkermord gegen die Schwarzen geben. Der Wille und die Entschlossenheit der Kämpferinnen an der Front werden so ein Ereignis zu verhindern wissen.
Im Zusammenhang mit dem Bündnis behandeln wir kurz den weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstand. Wir beschränken uns auf einige Bemerkungen. Die Broschüre wird ausführlicher sein. Aus der StudentInnenbewegung der 60er Jahre hatte sich erstmals in den USA ein bewaffneter Widerstand von Weißen herausgebildet. Die bekannteste Organisation war der Weather Underground. Der US-Staat verfolgte eine Politik der Spaltung. Während die KämpferInnen der Black Panthers und der Black Liberation Army ermordet oder gefoltert oder zu jahrzehntelangen Knaststrafen verurteilt wurden, bekamen die Weißen sehr kurze oder gar keine Knaststrafen und konnten relativ problemlos wieder legal werden. Tim Blank, Gefangener aus dem heutigen antiimperialistischen Widerstand, schreibt dazu, die bewaffnete Organisation der antiimperialistischen Bewegung habe versucht, diese Praxis zu korrigieren. Sie habe Schritte zum Aufbau eines Widerstands unternommen, der diesen Namen verdiene. Weiter Tim Blank, zum heutigen Zeitpunkt sei der revolutionär-antiimperialistische Widerstand ein sehr kleiner Teil der Weißen Linken. Er sei isoliert und durch die vielen Verhaftungen von Mitgliedern der bewaffneten Strukturen in die Defensive gedrängt. Nach dem Beweis ihrer Fähigkeit zu überleben und sich aufzubauen, habe die antiimperialistische Guerilla die Verantwortung, eine wirkliche Verbündete der nationalen Befreiungsbewegungen innerhalb der USA zu werden. Jede revolutionäre Perspektive, die gegenüber dieser Aufgabe versage, sei von vornherein zum Scheitern verurteilt. Tim Blank glaubt, dass die europäischen GenossInnen die wichtigen nationalen Widersprüche in den USA missverstehen, weil sie von der alten kommunistischen Einschätzung von den USA als einer Nation und einer Arbeiterklasse ausgehen. Nach dem nächsten Musikstück kommen wir zur New African People's Organization NAPO. Yeah! We'll be right back. revolutionärer schwarzer Befreiungskampf nach den Black Panthers. Es geht um die New African People's Organization, NAPO. Die NAPO wurde Mitte der 70er Jahre durch neuafrikanische Gefangene im Knast gegründet. Sie leistet Propagandaarbeit, organisiert Demos und andere Massenmobilisierungen. Sie beruht wie die Black Liberation Army auf den Erfahrungen der Black Panther Partei und deren Zerstörung durch den Bullenapparat. Sie ist deshalb clandestin organisiert. Die NAPO kämpft wie die Black Liberation Army für die Schaffung einer sozialistischen Republik Neuafrika im Gebiet der 5 südöstlichen Staaten Alabama, Louisiana, Georgia, South Carolina und Mississippi. Als Abschluss unserer Darstellung des neuafrikanischen oder schwarzen Befreiungskampfs in den USA wollen wir euch ein hochinteressantes Interview von 1981 mit einem Vertreter der NAPO vortragen. Es ist in der Zeitschrift Breakthrough erschienen. Aus zeitlichen Gründen haben wir es stark gekürzt. In der Broschüre wird es ausführlicher kommen. Frage: Aus welchen Gründen wurde die NAPO gegründet und aus welchen Bedingungen heraus?
Mitte der 70er Jahre war soeben eine schwache revolutionäre Tendenz der neuafrikanischen Befreiungsbewegung durch die Konterrevolution zerstreut worden. Die Massen waren desillusioniert, die Reihen der Kader waren verstreut und verwirrt. Viele Kampfformen und Ideen, die wir uns angeeignet hatten, hatten unsere Erwartungen nicht erfüllt. In den Diskussionen um die Gründung der NAPO hatten wir fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Kampf weitergeführt werden sollte. Einige von uns diskutierten immer noch über die Verdienste der Fokustheorie, die der Organisierung der Massen ja völlig entgegengesetzt ist. Andere glaubten immer noch, alle Weißen seien Teufel. Wieder andere glaubten, wir könnten die Unabhängigkeit nicht gewinnen, ohne Einheit in der Arbeiterinnenklasse zustande zu bringen, die in Wirklichkeit eine weiße Arbeiterinnenklasse ist. Die Einheit der Arbeiterinnenklasse als Vorbedingung zu akzeptieren, hätte geheißen, den neuafrikanischen Befreiungskampf unter jenen der Weißen unterzuordnen. Einige von uns nannten sich schwarze Marxisten-Leninisten oder Marxisten-Leninisten-Mao-Zedong-Denker und lehnten die Existenz der neuafrikanischen Nation ab, weil sie im kommunistischen Manifest keinen Anhaltspunkt dafür fanden.
Wie konntet ihr die Hindernisse überwinden?
Wir konnten eine breite Einheit finden in der Tatsache, dass wir alle eine totale Verpflichtung an den Kampf hatten und von der Notwendigkeit der Einheit und der Kontinuität überzeugt waren. Doch sobald wir uns in praktische Kämpfe zu engagieren begannen, wurde klar, dass uns eine formale Einheit rund um das, was wir am ehesten gemeinsam hatten, nicht mehr sehr weit bringen würde. In unserer Situation war die Notwendigkeit einer einzigen dominanten Linie ganz besonders groß. Wir mussten also innerhalb unserer eigenen Reihen im ideologischen Kampf uns im ideologischen Kampf engagieren.